Sagen und Geschichten und Märchen gehören ja zu unserem historischen, verbalen, überlieferten Schatz, den wir hegen und pflegen möchten und sollen. Und in diesen, oder dazu gehören natürlich auch die regionalen Sagen, die aber auch überregionale Ausstrahlung hatten. Und mit diesen Eilenburger Sagen haben sich eine ganze Reihe namhafter Persönlichkeiten aus der deutschen Literaturgeschichte befasst, angefangen von Goethe, den Gebrüder Grimm, Bechstein, Heinrich Heine. Alle diese Leute waren irgendwann mal auf den Spuren der Eilenburger Heinzelmännchen unterwegs. Und damit könnte man diese Eilenburger Heinzelmännchen-Sage fast schon als zum großen deutschen Kulturgut zählen.
Aber eben nur fast.
Fast ist fast, nee, nicht nur
Nicht
fast.
nur fast, okay.
Wenn man diese Ursprünge betrachtet, dann spielt diese Sage natürlich in die ganze deutsche Mythologie-Geschichtsschreibung irgendwo hinein. Die Ursprünge, eine gewisse Benedikte Naubert hat offensichtlich das Thema schon aufgegriffen gehabt, verknüpft das aber mit den Herren von Ravensburg. Die Ravensburger zählen aber zu dem engsten Umkreis der deutschen Kaiserfamilie zur damaligen Zeit. Und irgendwo schlussfolgert sie dann in ihrem Roman Das stille Volk, dass sie sich nach Obersachsen zu einer Familie dann
Also es
zurückgezogen
gibt einen
haben.
Roman, Das stille Volk. Das ist mir ganz bis jetzt auch entgangen.
Ja, die betitelt das zwar als Volksmärchen, ist aber ein Kunstmärchen. Das ist eine Frau, die hat unter einem Pseudonym veröffentlicht, dieweil Frauen damals noch gar nicht auf der Literaturbühne sein konnten und durften.
Das habe ich, glaube ich, auch fotografiert, ja.
Und das hängt im Museum der Bildenden Künste, das Original. Das habe ich von denen dann auch färben lassen. Also wir haben schon da ganz schön
Leipzig.
Arbeit da reingesteckt.
Okay.
So, und das Interessante ist dann mit dieser Sage, die ihren Ursprung ja irgendwo im Mittelalter hat, welchen Ausgangspunkt sie nun direkt hat, ist sicherlich nicht ganz bekannt. Aber interessant, 1209 entsteht, oder um Pfingsten 1209 ist ein Wappenkästchen entstanden, das befindet sich im Quedlinburger Domschatz. Da haben sich ganz viele Historiker schon darüber den Kopf zerbrochen. Und die meisten kommen zu der Erkenntnis, dass das 1209 um Pfingsten entstanden sein muss. Entweder um eine Heerfahrt nach Italien vorzubereiten. Und auf diesem Wappenkästchen sind, glaube ich, 33 Wappen abgebildet. Muss ich selber mal schauen. Ja,
31.
nee, 33, 33. Warte, 33, es geht noch weiter, der Satz 33. So, und das beginnt oben im Prinzip mit dem Kaiserwappen. Dann folgen seine engsten Vertrauten, im Prinzip die Markgrafen und Fürst, ja, Markgrafen und Pfalzgrafen. Und dann kommt als nächstes im Prinzip der nächste Schutzschildpanzer. Und dazu gehören bereits die Herren von Eilenburg und auch die Herren von Ravensburg. Also da schließt sich im Prinzip wieder dieser Kreis. Wie das nun im Einzelnen zusammenhängt, wissen wir nicht. Lässt sich nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwo nachweisen. Drei wichtige Thesen gibt es. Entweder sie könnten zusammenhängen mit den Sorben, die hier lebten. Heinrich Heine analysiert das dann auch, dass es immer sozusagen zwei Kräfte in einer Region gab. Das kann schon sein, als die Deutschen hier dieses Territorium für sich beanspruchten, dass natürlich dann auch irgendwelche Mythen, Legenden entstanden von Unterdrückung, aber soweit will ich es jetzt gar nicht spinnen. Es spielt aber in vielen Sagen eine Rolle. Darum haben wir dann auch hier aus dem Sachsenspiegel, aus der Heidelberger Handschrift, haben wir mit Toni Heidelberg Kontakt gesucht, die Verhältnisse zwischen den Deutschen und den Sachsen-Slawen zur damaligen Zeit, wo dann die brauchten einen Dolmetscher und die mussten Deutsch sprechen dann und sowas. Was dann alles im Sachsenspiegel
Okay.
steht. Dann wäre eine zweite Variante, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Die Venezianer, Venedig, die waren ja damals schon in der Glasherstellung sehr weit vorangeschritten und haben natürlich auch diese Geheimnis der farbigen Gläser versucht zu bewahren und haben um Minerale zu suchen, haben die ihre kleinwüchsigen Bergleute durch halb Europa gescheucht, um dort irgendwelche Halbedelsteine in irgendwelchen Bergen ausfindig zu machen. Auch die Venezianer wären also diese kleinwüchsigen Leute, die inkognito in irgendwelchen Bergen versuchten rumzubühlen.
Dir bei den meisten Leuten eher Angst erzeugt haben,
Ja,
weil die
und
nicht
auch
wissen,
eine
was die da
mythische
machten,
Vorstellung,
ne?
sprachen eine andere Sprache
Ja.
und waren inkognito unterwegs. Und deshalb habe ich nämlich in diesem Zusammenhang auch Halbedelsteine aus dem Mulde-Schotter hier präsentiert. Also das findet man.